Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
The engines are on.
Sehr gut.
Ja, eine neue Folge von Talk ab Hof, der Schilcher Podcast. Steht am Programm. Danke für alle, die zuhören, dass ihr wieder mit dabei seid. Treue Fangemeinde, wie lässig. Die einen oder anderen reden mich euch persönlich an, die so in der Gegend daheim sind und die trifft beim Einkaufen oder wo auch immer. Das taugt mir immer total. Ja, wenn dann wer sagt, hey, ich hab die letzte Folge wieder gehört, das war total super. Danke, red's mich an. Schreibt's mir an, wenn euch was gefallen hat oder wenn ihr irgendwas Kritisches anmerken wollt, bitte gern. Es gibt die E-Mail-Adresse talkabhof@gmx.at oder per Messenger oder was auch immer. Bitte gern rückmelden, ich freue mich über alles, was kommt. Ja, und heute eben, von meinem Gefühl her ist es eine Spezialfolge. Mein heutiger Gast ist Bereichsleiterin bei Streetwork Deutschlandsberg und auch in der Schulsozialarbeit tätig. Eine Frau, die mitten im Leben steht und seit vielen Jahren mit ihrer Arbeit junge Menschen begleitet, unterstützt und auffängt. Sie kennt die Herausforderungen, die Jugendliche heute beschäftigen, aber sie kennt auch ihre Stärken, ihre Sehnsüchte und ihre Wege, sich selbst zu finden. In ihrem Engagement geht es um Beziehungsarbeit, Vertrauen, Grenzen, Chancen und um die Frage, wie man in diesem Umfeld wirken kann und auch gut bei sich selbst bleibt. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Willkommen, Nadja Klafzer.
Dankeschön. Das war eine mega liebe Einleitung. Freut mich und sehr gut auf den Punkt gebracht, muss ich sagen.
Ja?
Ja.
Passt. Erste Hürde ist schon mal gut gegangen.
Ja, voll.
Ja, freut mich total. Ich habe schon sehr lange damit gespechtelt und geliebäugelt, eine Professionistin und eine Fachfrau zum Thema Sozialarbeit bei mir zu haben. Und ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und dir ja, Zeit geschaffen hast, dass du herkommen hast können. Das ist richtig cool.
Ja, ich sage immer Danke, weil für mich ist das immer tatsächlich etwas Besonderes, wenn sich jemand für meine Arbeit interessiert. Beziehungsweise gar nicht so für meine Arbeit jetzt als Person, sondern einfach für das Themenfeld Streetwork, mobile Sozialarbeit und Jugendliche. Ich finde, das ist immer ein Thema, das sehr wenig in der Öffentlichkeit präsent ist.
Ja, mich interessiert es ja deswegen, weil ich bin ja auch im Kulturbereich tätig. Mhm. Und wir haben da zum Beispiel beim Kultur- und Museumsverein immer wieder das Thema, wie erreichen wir Jugendliche? Also deswegen ist das Thema schon immer wieder da, weil wir, der Luis und ich, wir sind kinderlos. Mhm. Ich habe jetzt auch in meinem Umfeld keine Jugendlichen oder auch keine Kinder, die so in greifbarer Nähe wären, mit denen ich regelmäßig austauschen würde und auch keine Jugendlichen und bin eigentlich von dieser Jugendszene echt weg vom Schuss. Und darum bin ich sehr happy, da mit dir heute vielleicht durch deine Augen ein bisschen enger schauen können.
Auch. Ja, voll. Und Jugendliche haben ja auch in den wenigsten Situationen wirklich Bock drauf, in die Erwachsenenwelt einzusteigen und sich jetzt, die denken sich jetzt nicht, boah, geil, ein Theaterstück, da gehe ich jetzt hin. Also es ist schon eine typische Herausforderung, wie man überhaupt dazukommt und wie man sie überhaupt erreicht, weil die sind ja quasi immer, wenn man es so von außen betrachtet, sind die ja komplett in ihrem eigenen Universum. Mhm. Und wenn man da dann aber ein bisschen so den Einblick hat, dann merkt man, na, das sind eigentlich Menschen, die gerade irgendwo schweben zwischen Kind und Erwachsen und eigentlich gar nicht wissen, wo sie hingehören. Und viel mehr eigentlich das bräuchten, dass man einfach stiller Begleiter ist, ohne dass man jetzt mit dem Finger drauf zeigt und sagt, ja, ich weiß, ich bin schon erwachsen, meine Lebenserfahrung sagt mir, wie die Welt funktioniert, weil das möchten sie ja selber herausfinden.
Ja. Ey, und da muss man sich als Erwachsener total zurückpfeifen, gell?
Ja.
Zurückpfeifen, dass man nicht in diese Fußstapfen tritt, die man selber, die Sachen, die man selber nicht hören will, als Jugendlicher, oder? Aber das ist wahrscheinlich die große Falle für alle, die wir erwachsen werden und älter werden, dass man tatsächlich diese Zeigefinger bitte wegpacken, gell?
Ja. Wir werden ja alle wie die eigene Mama, oder?
Ja. Aber das geben wir natürlich nicht zu und das reden wir auch nicht öffentlich da jetzt.
Nein. Das bleibt ein Geheimnis unter uns.
Genau. Du, Nadja. Wir sind nicht allein da. Deswegen auch, ich möchte den Anfang nutzen, bevor wir total reinkippen ins Thema. Stiller Begleiter, hast du gesagt, gell? Stiller Begleiter sein. Ja, ganz so ein stiller Begleiter ist er nicht, aber der Luis ist auch da. Hallo Luis.
Hallo.
Grüße.
Servus. Danke, dass du auch wieder Zeit gehabt hast.
Ja, natürlich.
Ja, es ist ja immer einiges zu tun.
Ah, das passt.
Ja, und du hast gerade vorher auch wirklich so echt abgeliefert. Ja, eine Gesellschaft war noch da und jetzt haben wir geschaut, dass wir alles zeitig gut hinbringen und da hast du jetzt den Laden gerockt und alles geschöpft. Danke.
Dafür bin ich jetzt stiller Zuschauer.
Ach, Liebling, du bist ja genügsam. Aber trotzdem musst du halt ein paar Mal zum Telefon greifen, Fotos machen, bitte.
Ja, 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 ja.
Und? Das ist ja Talk Abhof, der Schilcher Podcast, gell?
Mhm.
Wir haben Wasserstermtisch, aber dabei soll es nicht bleiben. Wir würden gern, dürfen wir dich, liebe Nadja, auf ein Achterl Schilcherwein einladen?
Ja, sehr gerne. Schilcher direkt ab Hof.
Direkt ab Hof? Ja dann.
Ich schreite zur Tat.
Das passt dann immer mit dem Geklimper, dass man echt hört, wir sind wirklich im Hofladen. Wir sitzen jetzt in einem Wohnzimmer oder irgendwo ganz lässig oder in irgendeinem Büro. Nein, wir sitzen echt bei uns im Hofladen und es ist Kamott.
So.
Baby, reiß den Schilcher auf.
Geht es hier?
Chiller.
Chiller.
Das ist ja ein perfekter Name.
Genau.
Steht am Programm.
Geht es hier?
Vielen Dank.
Danke.
Ja.
Schon wie er das einschenkt. Sehr elegant.
Ich glaube, der hat das schon 2-3 Mal gemacht.
Schaut aus. Geübt, der Herr.
Ich übe mit jedem Glas. Bei jedem Glas.
Schön. Klasse, dass du bist, liebe Nadja.
Ich danke.
Prost.
Prost.
Prost. Herzlich willkommen. Prost.
Ich komme selten in den Genuss von Alkohol während der Arbeitszeit. Das dürfen wir jetzt nicht laut sagen.
Ist das Arbeitszeit? Es ist Arbeitszeit. Es ist Öffentlichkeitsarbeit, gell?
Ja, es ist Öffentlichkeitsarbeit. Ich deklariere es als Arbeitszeit.
Ja, hast recht. Genau, weil es gehört dazu. Man muss ja auch über die Projekte, die es gibt und Einrichtungen, Institutionen, die so wichtig sind für die Gesellschaft, reden. Und das ist natürlich ein gutes Medium, um das zu transportieren.
Genau. Mhm. Und ich denke mir, selbst wenn es nur eine Person erreicht, die vielleicht in ihrem Umkreis eine weitere Person hat, der es nicht so gut geht, dann ist für mich mein Auftrag erfüllt. Ja. Mhm. Also mir reicht es, wenn es durch Mundpropaganda weitergetragen wird oder wenn irgendwo im Hinterkopf verankert ist, ach, wenn es jemandem im Bezirk Deutsch-Landsberg nicht gut geht, da haben wir, wir wissen jetzt nicht mehr wie lange, aber zumindest jetzt noch, eine Institution, die sich darum kümmert.
Mhm. Mhm. Ja, da sind wir eh aktuell so, gibt es Entwicklungen, die nicht so lustig sind. Wir treffen uns nämlich heute eh in einer für den steirischen Sozialbereich sehr turbulente und auch ungewisse Zeit. Weil im Juni ist es öffentlich geworden, dass das Land Steiermark Fördergelder kürzt. Und das betrifft viele für die Gesellschaft notwendige Einrichtungen. Es ist so. Projekte, die es gibt, die so still vor sich hinarbeiten, die man vielleicht immer nur im Notfall hört von denen, wenn man Bedarf hat. Aber eben auch jetzt deinen persönlichen Arbeitsbereich. Und ich möchte wissen, natürlich, wie es dir persönlich geht mit der ganzen Situation, aus deiner professionellen Sicht heraus. Mich interessiert es auch, wie die Jugendlichen darauf reagieren, die Informationen schon gekriegt haben. Aber bevor wir überhaupt total versinken, erzähl, was ist denn Streetwork Deutschlandsberg überhaupt? Was ist Streetwork?
Mhm.
Wie schaut mobile Sozialarbeit aus?
Mhm.
Was ist das eigentlich? Weil ich bin mir sicher, es suchen vielleicht 2-3 zu, die noch nie Berührungspunkte gehabt haben mit dem Thema, weder familiär noch im Bekanntenkreis und mit diesem super englischen Wort vielleicht der Streetwork vielleicht auch gar nicht so viel anfangen können.
Absolut richtig. Also Streetwork an sich ist ein sehr schwieriges Wort, weil sich darunter gar keiner was vorstellen kann. Ja? In Wirklichkeit beschreibt es einfach nur eine Methode der sozialen Arbeit, also wie man soziale Arbeit quasi ausüben kann. Und wenn man das übersetzt, das kriege ich ganz oft von den Jugendlichen zu hören, Streetwork, das heißt ja Straßenarbeit, das ist richtig. Wir bewegen uns ganz viel im öffentlichen Raum. Das heißt, wir versuchen, junge Menschen gezielt dort abzuholen, wo sie sich ja aufhalten und versuchen auch, diese Lebensräume von ihnen einfach für uns auch begehbar zu machen und zu verstehen, was ist für sie dort attraktiv, warum gehört das so zu ihrer Lebenswelt dazu, warum ist das teilweise sogar ein Lebensmittelpunkt, wenn man sich in den öffentlichen Plätzen unter freiem Himmel quasi trifft und wie kann man das vereinen, dass Jugendliche und junge Menschen einen Platz in der Gesellschaft haben, obwohl sie dort eigentlich gar nicht so gern gesehen werden. Also das ist so das, was Streetwork an sich bedeutet. Wir vom Streetwork Deutsch Landsberg nutzen das Ganze als mobile Jugendsozialarbeit. Das heißt, wir sind da für alle jungen Menschen zwischen 14 und 26 aus dem ganzen Bezirk Deutsch Landsberg. Das ist deswegen wichtig, weil unsere Kontaktstelle sich zwar in Deutsch Landsberg City befindet, in der Stadtgemeinde, aber es eigentlich völlig egal ist, von wo man her ist. Und wir auch wirklich mobil zu den Leuten hinkommen. Das heißt, es muss keiner sich irgendwie abmühen, dass er nach Deutschlandsberg kommt, keiner irgendwie diese Schwelle haben, dass er in eine Einrichtung reingehen muss, sich zu einem Schreibtisch setzen muss, das gibt's bei uns alles nicht. Mhm. Wir arbeiten extrem niederschwellig und das ist eigentlich für den Bezirk sehr, sehr einzigartig. Es braucht bei uns keine Anträge, es braucht keinen Termin, es braucht keine Weitervermittlung von irgendwoher, sondern man kann genauso kommen, wie man ist und man wird auch genauso angenommen.
Das heißt, man kann kommen, wie man ist, sagst du. Wie erfahren die Jugendlichen von euch und wer sind die Jugendlichen? Wie alt sind die? Ab wann ist man jugendlich und wie lange geht das Jugendlichenalter? Was vor seiner Zeit, wie im Erwachsenenbildungsbereich gearbeitet habe, war so die Deklaration bis 26 Jahre?
Genau. Ja, also offiziell sagt man von 14 bis 26 bei uns, weil eben erst mit dem 26. Geburtstag quasi die Entwicklung zum erwachsenen Menschen abgeschlossen ist. Ich meine, ich bezweifle das, ich bin leicht über 26.
Bei mir krampft das halt gerade im Kopf. Ja. Oh, 26, oh mein Gott.
Genau das Gleiche, denke ich mir. Ich bin leicht über 26 und habe nicht das Gefühl, ich bin vollkommen in der Erwachsenenwelt angekommen. Aber prinzipiell von der Gehirnentwicklung spricht man eben von diesem Zeitraum. 14 bei uns deswegen, weil wir sagen, für uns ist wichtig, dass die jungen Menschen mündig schon sind. Also mündig, minderjährig, unter 14 ist man unmündig. Das heißt, da darf man eigentlich noch nicht so viele Entscheidungen selber treffen. Und weil bei uns aber ganz viel aufgebaut ist auf dieses, du kommst freiwillig, du entscheidest selbst, was du mit uns redest, du musst quasi niemandem außerhalb Bescheid geben, ist es für uns wichtig, dass wirklich ab 14 die Jugendlichen sind, damit da jetzt nicht irgendwie ein Problem mit Aufsichtspflicht etc. herrscht. Mhm. Das ist so das einzige Thema. Natürlich, das muss ich auch dazu sagen, machen wir sowohl Ausnahmen nach unten als auch nach oben. Das heißt, mein ältester Klient, den mag ich wirklich sehr gerne, der ist jetzt 52.
Okay.
Genau.
Aha.
Und den habe ich da. Wobei heute war sogar einer da, der 58 war. Also spannend. Vielleicht toppt er das noch. Und jung, also jünger auch, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwoher jemanden haben, der 13 ist, da sind wir dann jetzt nicht mehr so, dass wir sagen, na, du musst warten auf deinen Geburtstag, dann darfst du zu uns kommen, sondern da versuchen wir halt wirklich zu schauen, okay, dass die Eltern mit am Boot sind, dass die wissen, dass der Jugendliche oder die Jugendliche bei uns ist. Genau. Und ich sprich generell eigentlich gern von jungen Menschen. Weil ich selber finde, Jugendliche, das ist so ein stigmatisierter Begriff. Die Jugendlichen, mhm, die stören, die rauchen, die Müll machen. Und wir haben aber einfach junge Menschen im Alter von bis. Und die kommen einfach so, wie sie sind, genau.
Mhm. Welche Anknüpfpunkte gibt es dann eigentlich? Wann ist da der Punkt, dass junge Menschen sagen, hey, ich habe schon mal gehört, Streetwork, vielleicht sollte ich mal hingehen. Oder kommt auch ihr auf die jungen Menschen zu?
Beides. Also es passiert tatsächlich beides. Wir probieren ganz aktiv, dass wir, wenn wir draußen unterwegs sind, nachmittags und abends, dass wir direkt gezielt junge Menschen ansprechen, um ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen und so ein bisschen eben das zu steigern, dass sie ein Gesicht zu dem Namen haben. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Ich gehe nämlich persönlich auch lieber natürlich dorthin, wo ich schon weiß, okay, das ist die Person, die habe ich schon mal gesehen. Also da bauen sich die Hemmungen ab. Wir haben aber auch Leute, die wirklich sagen, okay, jetzt habe ich von dem vielleicht irgendwo mal gehört oder irgendjemand hat mir vielleicht einen Flyer in die Hand gedrückt oder aber ich bin über Social Media darauf aufmerksam geworden und ich gehe da jetzt einfach einmal hin. Das kann sein, dass es wirklich nur zum Kennenlernen ist. Wir haben nämlich auch eine Kontaktstelle, die recht jugendfreundlich eingerichtet ist, wo die Jugendlichen kommen können, um ihre Freizeit zu verbringen. Es ist aber genauso wieder eine Range von, ich habe gar kein Problem und wollte einfach nur mal schauen, weil ihr klingt's cool, bis zu, oh mein Gott, mein Leben fällt komplett auseinander und ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Mhm. Also wir haben wirklich, ich sage jetzt mal von diesen klassischen Jugendthemen wie, ja, ich habe gerade Streit mit meiner Freundin oder mit meiner Mama, bis hin zu wirklich existenzgefährdende Situationen, wo Menschen schon obdachlos sind, wo ganz großer Berg Schulden besteht, wo keine finanziellen Einnahmen mehr da sind. Also die wirklich sehr damit zu kämpfen haben, überhaupt zu überleben.
Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, ihr seid aber da zentral in Deutschlandsberg, ja, wo ihr geht und mobil seid.
Genau. Na, mhm, wir sind im ganzen Bezirk mobil tatsächlich. Also wir haben auch ein Dienstauto, das auffällig dadurch ist, das ist jetzt relativ neu. Das vorige Dienstauto, was wir gehabt haben, war wirklich von uns selber mit Graffiti besprüht. Das jetzige Dienstauto ist im Graffiti-Style foliert. Aha. Und da setzen wir eben sehr drauf, dass wir recht auffällig sind. Das heißt, dass auch die Menschen wissen, wenn wir da jetzt da durch die Gemeinden gurken und in die hintersten Ecken quasi fahren, ah, okay, das ist Streetwork. Beziehungsweise, wenn man uns so nett kennt, steht auch groß Streetwork oben, dass die Leute vielleicht ein bisschen eben in Eigeninitiative kommen. Buntes Auto, Streetwork steht oben, was ist das überhaupt? Mhm. Also auffällig sind wir alle Male.
Wahrscheinlich sehe ich es eh nicht, aber mir ist es noch nicht aufgefallen. In Eibiswald gibt es Bedarf?
Ja, oh, ja, natürlich.
Jede Gemeinde, oder? Ja. Das ist ja immer eine blöde Frage, weil man lebt ja auch als erwachsener Mensch oder überhaupt, wenn man so in seinem Alltag ist, lebt man ja auch in der eigenen Blase, und wenn alles irgendwie so dahin plätschert und es läuft eigentlich alles gut, dann hat man ja fast das Gefühl, ach, in unserer Gemeinde ist ja eh alles Paletti, passt ja eh alles. Und wenn man so überhaupt keinen Einblick hat in deine Arbeit zum Beispiel oder in eure Arbeit, dann schwingt so irgendwie mit, ja, das ist ein Stadtthema. Das kann ein Stadtthema sein, wo junge Menschen irgendwie, ja, so ein bisschen auf der schiefen Bahn sind oder halt irgendwie in der Stadt umhängen, auf den Parkplätzen und sonst vielleicht nichts anzufangen haben mit einer Zeit, aber das betrifft jetzt ja unsere Gemeinde nicht. Das soll jetzt sehr überspitzt, aber ich glaube, dass das manchmal so in den Köpfen vielleicht da drinnen ist.
Ja, ich nicke und grinse. Na, das ist typisch. Das ist ganz typisch. Also so dieses problematische Menschen, das sind ja die irgendwo auf dem Hauptplatz herumlungern und vielleicht nur Drogen konsumieren oder Alkohol und ganz auffällig sind und verwahrlost ausschauen. Na, Leid ist in den meisten Formen unsichtbar. Und erst wenn es wirklich schon extrem ist, dann wird es öffentlich sichtbar. Weil natürlich, wenn man selber betroffen ist von gewissen prekären Lebenssituationen, ist man nicht scharf drauf, rauszugehen und das der ganzen Welt zu zeigen. Man haltet das so lang wie möglich geheim. Es passiert jetzt vor allem, seitdem das mit der Pandemie war. Also ich bin da, Corona an sich für mich ist jetzt nicht wirklich das Thema in irgendeiner Form mehr. Wir merken nur den Unterschied, dass seitdem viele Dinge sehr privatisiert sind. Und wir kommen dann oft auch zu Menschen nach Hause, wo 4, 5 Leute in einer Bude wohnen, die 50 Quadratmeter hat, dass die Wohnung halt schon dementsprechend ausschaut, weil einfach die sich gegenseitig auch probieren auszuhelfen natürlich. Und dass das auf Dauer nicht funktioniert, jo, das wissen sie eh. Aber es dauert halt oft ein bisschen, bis man aus seinem Schamgefühl rauskommt und sich wirklich Hilfe sucht.
Mhm. Ja, wer gibt schon gern zu, dass das gar nicht rennt, gell?
Ja.
Dass es nicht läuft, dass irgendwas nicht geklappt hat.
Und vor allem, wer holt sich gern Hilfe? Mhm. Das ist etwas, glaube ich, in uns Menschen, das wir generell nicht gern tun und das uns in jeder Form schwerfällt. Also auch mir, Sozialarbeiterin, ich bin ja der Präzedenzfall dafür. Ich kann Menschen super gut Hilfe geben, aber viele Dinge von den Sachen, die sich privat als Herausforderungen irgendwie herausstellen, versuche ich natürlich in erster Linie selbst zu bewältigen. Wir sind einfach so. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil nach Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten und vor allem auch Hilfe annehmen zu können, ist eine wahnsinnige Stärke, weil man sich damit ja auch irgendwie in eine Position bringt, wo man verletzlich und auch hilflos ist. Und da dann die Kontrolle an andere Menschen abzugeben oder zu sagen, okay, ich kriege jetzt mein Leben nicht mehr in den Griff und sich zu offenbaren, das ist einfach etwas Schwieriges. Und da habe ich Respekt eigentlich vor jeder jungen Person, die in irgendeiner Art und Weise vor mir steht und sich emotional quasi auszieht und ihr Leid mir präsentiert. Also das ist etwas, was sie jetzt auch nach bald 7 Jahren Streetwork für mich noch immer nicht selbstverständlich ist. Mhm.
Dass jemand aufmacht und sagt, was Sache ist.
Genau.
Du sitzt vor mir, du bist eine super taffe Frau. Du hast einen total wachen, offenen Blick, ein super schönes Lächeln. Du hast smaragdgrüne, lange Haare. Ohrschmuck, du bist gepierst in der Augenbraue und hast wunderschöne Tattoos auf deiner Hand. Das sind natürlich lauter, sag ich jetzt mal, äußerliche Merkmale, die es vermutlich auch leicht machen, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, oder? Mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen.
Absolut. Also ich bezeichne mich gerne als Berufsjugendliche. Ich weigere mich so ein bisschen gegen dieses Klischee älter werden und dieses seriös ausschauen, obwohl ich in einer leitenden Position bin. Also ich muss gestehen, in meinem Büro gibt es eine eigene kleine Schublade mit einem Blazer und einem hübscheren Shirt. Damit, falls einmal ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin aus unserem Bezirk vorbeikommt, ich zumindest adrett aussehe.
So, den Kragen, den man sich so umhängt, genau. Den gibt es wieder zu kaufen und so. Und eine Masche ins Haar und genau. Brillen vielleicht noch aussetzen, das wirkt anders. Ja.
Genau. Na, aber es ist tatsächlich so, ja. Kleidung macht Leute. Also man findet viel leichter einen Zugang, wenn man sich der Zielgruppe ein bisschen anpasst. Beziehungsweise anpassen ist übertrieben, ich bin einfach so.
Also ich spüre schon so, dass du so bist.
Ja. Genau, ich bin einfach so. Und es wäre einfach unpassend, wenn ich da jetzt im Blazer oder in schicken Kleidchen herumlaufen würde und mit Leuten auf der Straße rede. Also das würde nicht gut ankommen.
Mhm. Seit 7 Jahren machst du Streetwork in Deutschlandsberg.
Bald 7 Jahre, also jetzt sind 6,5.
Du bist in Seiersberg zu Hause. Und jetzt habe ich mir natürlich so schon überlegt, mich interessiert, bitte beantworte mir die Frage, was hat dich nach Deutschlandsberg verschlagen? Und andererseits habe ich mir selber aber schon beantwortet, dass wahrscheinlich dieser geografische Abstand gar nicht schlecht ist, woanders zu wohnen, in einem anderen Bezirk zu wohnen oder überhaupt in einer anderen Region, um sich nicht laufend zu begegnen. Hat vermutlich Vorteile. Aber von vorn, wie kommst du nach Deutschlandsberg? Also mit dem Auto ist klar, aber...
Das darf man, glaube ich, gar nicht laut sagen, weil ja, mit dem Auto leider. Aber ich würde gerne mit dem Zug fahren, aber ich habe meine 2 Hunde immer mit. Das ist der Unterschied. Also ich habe 2 Hunde, die mit mir gemeinsam im Dienst sind. Und da ist leider Zugfahren, also bitte jetzt nicht mich schänden, ich bin eigentlich nämlich sehr aufs Klima bedacht, aber Zugfahren leider wirklich extrem viel teurer als Autofahren.
Das ist so schräg, oder?
Genau, und auch gerade im Sommer etc., also das ist wirklich, die brauchen ja beide auch eine Karte und dann über den heißen Asphalt laufen zum Bahnhof und mit Bus dann zu mir nach Hause. Also das wäre, ja, um diese sehr bittliche Frage zu beantworten, ich komme mit dem Auto. Aber wie ich nach Deutschlandsberg gekommen bin, war eigentlich ein totaler Zufall. Also ich habe nach meinem Studium, ich habe soziale Arbeit studiert, bin ich 2016 fertig geworden und habe relativ gleich einmal begonnen, in einem Jugendzentrum in Graz Umgebung zu arbeiten. Und für mich war eigentlich von vornherein klar, mein Grundberuf ist Kindergarten- und Hortpädagogin. Aha. Für mich war klar, nicht Erwachsene, schon gar nicht alte Menschen, weil da tue ich mir natürlich mit meiner Art ein bisschen schwerer, eher was, was in den Kinder- und Jugendbereich geht. Und mein ursprünglicher Gedanke war immer irgendwo bei Jugend-WG, also von der Kinder- und Jugendhilfe, AWG, wo Kids einfach hinkommen, wenn es daheim nicht klappt. Und jetzt bin ich dann aber im Jugendzentrum gelandet, habe mich dort total wohl gefühlt, habe dort, ich glaube, 2,5 Jahre gearbeitet, bis zu einem Tag, wo sich meine Sitznachbarin aus dem Studium bei mir gemeldet hat und gemeint hat, du Nati, pass auf, ich arbeite ja beim Streetwork Deutschlandsberg. Für mich ist es einfach geografisch sehr weit zu fahren, weil die ist aus Gleisdorf. Und da wäre jetzt meine Stelle frei, falls du Lust hast. Und eben mal hin und her überlegt, haben wir gedacht, na, ich weiß nicht, Deutschlandsberg, das ist schon, das klingt jetzt das so weit weg, es klingt so ländlich. Und also ich habe mir wirklich alles andere vorgestellt, als das, was es dann tatsächlich war. Und habe aber dann eingewilligt, einfach mal Probearbeiten zu gehen. Und das war dann einfach so, dass ich in dieses damals bestehende Team gekommen bin, mich vom Fleck weg wohlgefühlt habe. Es war für mich damals schon die Möglichkeit, ich hatte damals nur einen Hund, diesen Hund mitzunehmen. Das war mir persönlich immer sehr wichtig, weil ich ganz viel von tierischer Unterstützung in der Sozialarbeit halte. Und dann hat sie das einfach so ergeben. Und irgendwie, ich habe immer zuerst gesagt, wie ich aufgehört habe zum Studieren, ja, soziale Arbeit, das ist so ein großes Feld, ich kann so viel machen. Ich möchte alle 3-4 Jahre möchte ich spätestens wechseln. Ja, und jetzt sitze ich da, 6,5 Jahre später, und kann mir eigentlich nicht so ganz vorstellen, dass ich die nächsten 5 bis 10 Jahre was anderes mache als das, was ich jetzt gerade mache, weil ich einfach in dieser Arbeit mein Herz so verloren habe, im Sinne von, ich mache das einfach so gern, dass sich jeder Tag Arbeit für mich anfühlt wie, ja, Geschenk wäre jetzt übertrieben, gell? Wir bleiben jetzt einmal realistisch, aber zumindest, dass ich mir noch nie gedacht habe, heute mag ich nicht zur Arbeit gehen, ich mag heute daheim bleiben und mich interessiert es überhaupt nicht mehr. Sondern ich stehe wirklich auf und ich weiß, okay, es gibt lange Tage, es gibt Tage, die sicher anstrengend werden, es gibt Tage, wo ich mich viel mit administrativem Zeugs herumschlagen muss oder mit Fördergebern eben, die mich ja sehr frustrieren. Aber am Ende des Tages sind es trotzdem immer die jungen Menschen, die ich begleiten darf, die das Ganze irgendwie immer so hinkriegen, dass ich während dem Tag Momente habe, wo es mir einfach echt taugt. Und da bin ich nach Deutschlandsberg gekommen und habe diesen Bezirk lieben gelernt. Und wie du eingangs gesagt hast, absolut richtig, hat aber gar nicht so viel damit zu tun, also absolut richtig, dass dieser Bezirkswechsel von Arbeit zu Privatleben notwendig ist, hat aber gar nicht so viel damit zu tun, dass ich den Leuten nicht begegnen will, sondern eher mit der Abgrenzung der Persönlichen. Also einfach dieser typische Fall von Psychohygiene, dieses nicht ständig an die Arbeit denken, das ist ein Thema, was mir immer sehr schwer gefallen ist. Und das hast dann natürlich, das ist dann schon leichter, wenn du dich ins Auto setzt und dann mal eine halbe Stunde in eine komplett andere Richtung fährst.
Ja, genau. Ich finde es immer klasse, wenn jemand erzählt, der Arbeitsplatz ist vor der Haustür. mir persönlich, man jetzt, gut, jetzt habe ich meinen Holzplatz auch vor der Haustür, aber früher im Erwachsenenbildungsbereich habe ich das auch immer gut gefunden, ein bisschen zu fahren, um einfach den Kopf wieder freier zu kriegen oder die Gedanken ein bisschen zu sortieren, naja.
Genau. Mhm.
Du hast soziale Arbeit studiert. Mhm. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Wer hat dich da geprägt, inspiriert oder keine Ahnung? Hast du selbst als Jugendliche Beratung, Begleitung in Anspruch genommen? Oder jemand in deiner Familie kommt aus diesem Sozialbereich? Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu tun?
Also ich war schon immer so ein bisschen ein Freigeist. Meine Mom hat mich immer selber entscheiden lassen. Also sie hat ja mit nach der Volksschule mit mir im zarten Alter von 9,5, 10 Schulen angeschaut, so quasi, ich soll entscheiden, wo ich Gymnasium gehen will und dann nach der Unterstufe soll ich entscheiden, was ich machen will. Und sie hat mir immer einen komplett freien Spielraum lassen, weil sie in ihren Auswahlmöglichkeiten einfach limitierter war, damals natürlich. Und so bin ich eigentlich dann in die BAKIP, jetzt BAFEP, gekommen, also in die Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich glaube im zweiten Jahr, dass mir das Ganze mit Kindergartenkindern dann doch ein bisschen zu langweilig ist. Soll jetzt nicht irgendwie die Elementarpädagogik schmälern, aber für mich war immer so, umso mehr Stress, umso mehr Herausforderung, umso mehr blühe ich auf. Also ihr könnt mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jetzt zum Beispiel in einem Büro jeden Tag die gleichen Abläufe zu haben. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nein, ich will was Soziales und ich weiß aber nicht was. Und dann habe ich einfach irgendwie eingeben, Soziales studieren und dann ist soziale Arbeit rausgekommen. Und für mich war das dann so, ja, das will ich machen. Also ich habe nicht mehr weiter darüber nachgedacht, ich habe mich nicht irgendwie ausführlich dafür nicht recherchiert, nicht, ich weiß nicht, quasi so alles, alle Infos eingeholt, sondern ich habe mir gedacht, ah, super, das gibt's in Graz, das probieren wir jetzt einfach. Und ich war so guter Dinge und bin dann auch wirklich naiv und blauäugig, wie ich war, zu diesem Eignungstest hin. Und da haben mir dann schon alle erzählt, ja, sie haben sich an 4, 5 Universitäten in Österreich beworben, weil es ist so schwer reinkommen. Aha. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht mal gewusst, dass es eine Rate von 9% gibt, von denen, die angenommen werden. Mittlerweile ist die, glaube ich, schon auf 3, 4%
wow.
quasi gesunken, weil einfach sich viel mehr Menschen dort anmelden, als genommen werden können. Und ich habe das dann auch ganz ehrlich dort kommuniziert und das war für die, ich weiß nicht, die haben mich dann auch angenommen. Also ich war dann auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das dann doch so easy war, weil wir waren dann damals auch 55 Leute bei knapp 700 Bewerberinnen Boah. Und Bewerbern. Also es war dann schon, war nicht wenig, ja.
Wahnsinn, ja.
Genau. Ich hatte nie Beratung in irgendeiner Form in meiner Jugend. Ich war nie in einem Jugendzentrum. Meine Eltern haben nie Beratung gebraucht. Ich hatte damit davor gar keine Berührung. Und es war für mich ja so, mein Dad hat immer gemeint, ja, so Anwältin kann er sich gut vorstellen, weil ich kann ja dann ganz, doch ganz gut diskutieren. Und, oder irgendwas wie Ärztin oder so, weil ich war recht gut in der Schule immer. Und ich habe mir dann gedacht, na, ich schaue mir das jetzt an. Und das ist, hat sich dann sehr schnell herauskristallisiert, dass das eigentlich genau das ist, was ich machen wollte. Und ich bin auch sehr froh drüber. Das ist für mich ein bisschen wie so die Fügung des Schicksals. Mir sind bis jetzt die Dinge, die ich machen oder die ich mache im Leben, eigentlich immer auf irgendeine Art und Weise zugefallen.
Schön. Das quasi so sich im Gen ergibt sich's.
Genau, genau. Also
und
so
dann
der
lernt
Weg.
Man jemanden kennen oder man startet dort ein Projekt oder dort macht man was und.
Absolut.
Und auch keine Angst vor dem, was sein könnte, sondern immer das Positive. Anscheinend hast du in den Dingen gesehen und bist es dann angegangen.
Voll. Also ich habe es eigentlich kaum hinterfragt. Für mich war das immer so ein bisschen eine Herzensentscheidung und ich bin einfach ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und dort, wo es mich hinzieht, da bin ich gern. Und das war dann so, es hat sich einfach alles irgendwie so ergeben im Leben. Und ich weiß auch, dass das unfassbar privilegiert ist. Ja, also, dass ich in so einer funktionierenden Familie habe aufwachsen dürfen, dass ich nie Schwierigkeiten gehabt habe bei meiner Ausbildung, dass mir alles quasi so in die Wiege gelegt worden ist. Und genau das ist es, was für mich die Arbeit noch spannender macht. A, festzustellen, dass ganz, ganz viel schon vor der Geburt, nach der Geburt passiert, dass die Weichen von einem Menschenleben legt und wirklich da auch Bezugsperson für Menschen sein, die es einfach nicht leicht haben und wo man genau die ausschlaggebende Bezugsperson sein kann, damit das Leben wieder in irgendeine Richtung kommt, wo es wieder ein bisschen bergauf geht oder ein bisschen positiver wird.
Jetzt bist du seit einigen Jahren in dem Bereich tätig. Wo sind die größten Veränderungen, die du jetzt auch in der Jugendkultur oder bei jungen Menschen beobachtest, was sind die größten Veränderungen, die du in deinem Arbeitsfeld beobachtest?
Ganz klar der Aufenthalt im öffentlichen Raum.
Wie meinst du das?
Junge Menschen waren vor, also wie ich angefangen habe, Anfang 2019, waren junge Menschen noch viel mehr draußen. Wir sind oft dienstags am Nachmittag losgezogen und haben da 20, 30, 40 Jugendliche getroffen, die wirklich stundenlang einfach sich draußen aufgehalten haben. Und das ist jetzt anders. Also es ist sehr viel privatisiert jetzt im zurückgezogenen privaten Haushalt irgendwie, wo sie sich treffen. Und zwischendurch war es schon sehr, sehr schwierig, weil so ein bisschen dieser Geschmack von Hoffnungslosigkeit durch die Jugendkultur geweht hat. Weil einfach 2, 3 Jahre so schwierig waren. Also viel von der Entwicklung in dieser Generation genommen worden ist, was für uns vielleicht ganz normal war, mit rausgehen, fortgehen und einfach Grenzen austesten. Das durften gewisse Altersgruppen einfach nicht. Und auch eben dieser Schulalltag, der fehlt oder gefehlt hat, das hat es für eine ganze Gruppe von jungen Menschen sehr schwierig gemacht, überhaupt wieder das zu fassen und so ein bisschen dieses Positive und das Leichte im Leben wieder zu sehen und auch einfach eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Also es war sehr viel Hoffnungslosigkeit dabei. Mittlerweile muss ich sagen, es ist am Weg der Besserung, aber ich spüre schon, dass es eine andere Jugendkultur ist als vielleicht vor 5 bis 10 Jahren. Also das wandelt sich, das finde ich ja immer sehr spannend, Jugendkultur wandelt sich sehr schnell. Die springen gerne auf Trends auf, die leben das dann intensiv, die können sie begeistern und die probieren sie aus und wechseln so ein bisschen ihre Identität und probieren sie in ihrer Persönlichkeit aus. Also man muss schon echt auf Zack sein, um da mitzuhalten. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, diese stetige Bewegung, dieser stetige Prozess der Veränderung.
Mhm. Trends, sagst du, was sind so Trends, die momentan von irgendwo her geschwappt sind? Ist es das Gaming, ist es überhaupt Social Media, sich darzustellen. Was ist das eigentlich? Erzähl es mir, die ja, keinen Tau hat.
Also ganz schlimm finde ich, dass die Hüfthosen wieder zurückkommen. Also ich hätte ganz gern die High-Waist-Hosen behalten von vor 15 Jahren.
Hüfthosen? Ja, bitte auf.
Na wirklich, also alles.
Die Hose noch da, oder?
Ja, das ist schon vorbei. Das ist schon vorbei. Also Hüfthosen sind für mich ganz schlimm. Was aber ganz viel jetzt auch wieder kommt, ist, oder was generell ein großes Thema ist, ist eben diese Inszenierung über Social Media. Diese stetig wachsenden Apps, ganz viel so Social-Media-Zeugs. Was ich schon merke, ist ein leichter Rechtsruck auch wieder in der Jugendkultur. Also mehr zu dem zurück, wir sind so eine Nation und wir sind auf das stolz und alles, was fremd ist, ist immer so ein bisschen Kacke. Das beobachte ich mit ein bisschen Besorgnis. Nehme ihnen aber auch nicht übel, weil Jugendliche natürlich das leben, was ihre Vorbilder leben. Und das kommt ja auch von irgendwoher. Und prinzipiell finde ich, dass es gar nicht so viel Gaming etc. ist. Ich finde, gerade momentan merkt man eher wieder so in diesen Kleidungsstil-Debatten. Also ähnlicher Kleidungsstil. Es kommen eben diese Schlaghosen zurück wieder. Ganz große Hosen, viel bauchfrei. Also da wieder zurück zu diesem sehr, sehr skinny, sag ich. Also ganz, ganz dünne, schlanke Mädels, was eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Also da geht die Jugendkultur gerade wieder so ein bisschen hin.
Das ist ja voll schrecklich, das war ja erst da, ist gar nicht lang her.
Ja, das wiederholt sich. Also wirklich in einem immerwährenden
Trends. Dass diese Zeitspannenphasen immer kürzer werden.
Ja.
Dieser Wechsel immer schneller geht.
Ja.
Sind es 10 Jahre her? Bauchfrei? Na, 20 Jahre.
Okay. Ja, ich würde es auch eher 20. Ja.
Oh Gott. Ich glaube, es hat mit mir zu tun, glaube ich.
Ich glaube, bei solchen Gesprächen merkt man einfach, dass man doch schon älter wird, gell?
Hey, meine Güte. Ah ja, spannend, dass dieses Modethema oder wie man sich kleidet, dass das so wichtig ist.
Ja,
das hätte ich mir gar nicht gedacht.
Weil vor 5 bis 10 Jahren war es noch so ein bisschen mehr auf diesen Freiheitstrieb und Frauen dürfen Haare tragen, Frauen brauchen keinen BH. Das sind halt jetzt die klassisch 20- bis 35-Jährigen, ne? Und jetzt ist schon wieder quasi das Nächste da mit wieder relativ skinny, alles glatt rasiert, wie muss eine Frau ausschauen. Auch so dieses Statussymbol, was muss ein Mann sein, wie merkt man ganz gut, wie sich zum Beispiel junge Burschen auf Bildern positionieren versus wie sich junge Mädchen auf Bildern positionieren. Also man findet da immer wieder die klassischen Posen quasi, wenn man sich da so Social Media durchschaut. Das ist schon wirklich sehr spannend.
Ja, und diese Tradewife-Debatte, ist das irgendwie angekommen? Das klassische Frauchen und Männer
ja, sein? Ja, also es ist schwierig, weil man da oft auch als Außensteher gar keinen Einblick hat in diesen. Jugendliche sind ja wirklich sehr, sehr tief in Social Media, gerade auf so Apps wie TikTok irgendwie, die sind ja sehr tief drinnen. Und die sind, wie du vorher so schön gesagt hast, in ihrer eigenen Bubble und kriegen natürlich nur das vorgeschlagen und sehen jetzt lauter solche Dinge, wo Männer halt ganz, ganz viel Kohle scheffeln müssen und, weiß nicht, schöne Sportautos fahren. Also das kommt jetzt alles wieder und weg von diesem eher so spirituellen Trieb. Mir kommt vor, das hat es jetzt wieder total abgelöst.
Mhm. Witzig, so fern von der Realität eigentlich.
Mhm, absolut.
Weil wer fährt da fette Autos, wer hat die Prunkhütten, es ist ja wirklich spannend, wie die Realität dann ausschaut.
Absolut, ja.
In der Region, wo man lebt.
Ja.
Also dieses Bild, das über Social Media gezeigt wird und präsentiert wird von Menschen, die irgendwo auf der Welt leben und man gar nicht weiß, ob sie wirklich so leben.
Total lustig. Ich war auch gestern tatsächlich an einer Mittelschule im Bezirk und hatte einen Workshop mit lauter Burschen aus der zweiten Klasse Mittelschule. Das waren um die 30 Burschen im Alter von 12 circa. Und wir haben so eine Einstiegsübung gemacht und sie haben würfeln dürfen mit einem Würfel, mit so einem großen Schaumstoffwürfel. Und je nach Augenzahl waren dort Fragen von 1 bis 6. Und eine Frage war, was würdest du machen, wenn du einen Tag unsichtbar wärst? Und eine andere Frage war, was würdest du machen, also wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest, was würdest du wählen und warum? Und es ist wirklich fast immer gekommen, wenn das gewürfelt worden ist, sie wollen unsichtbar sein, um eine Bank auszurauben und Autos zu klauen, weil sie möchten möglichst viel Geld haben und möglichst viel und coole Autos fahren und also total lustig und auch so Lebensziele waren, reich werden und Influencer werden und schon auch so eine Frau einmal haben, aber es war immer prima so dieses Materielle im Vordergrund und das merke ich jetzt schon wieder, also das war zu meiner Zeit auch stark, das Materielle. Dann ist das so abgelöst worden durch diesen Minimalismus-Stil und wir lassen uns die Körperbehaarung wachsen. Und jetzt kommt wieder das Materielle mit sehr figurbetonten und so geschlechterrollenspezifischen Ausstrahlungen, Lebensstilen etc.
Ah, ja. Es war neue Mittelschule, ist gesagt, war das, gell? Das ist wirklich spannend. Echt interessant. Ja.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof. Der Schilcher Podcast.
Du, und mit diesen Workshops, wie oft bist du da unterwegs und wo? Und wenn jemand Interesse hat, ich meine, ist das nur für Schulen gedacht oder wo bietest du das an und wie bietet ihr das an? Welche Arten, welche Angebote habt ihr da?
Mhm. Wir bieten im Prinzip Workshops für jede Institution an, die in irgendeiner Art und Weise mit jungen Menschen in unserem Zielgruppenalter zu tun hat. Sowohl jetzt da, wenn man in Schulen reingeht oder Organisationen, die mit Jugendlichen zu tun haben, wie zum Beispiel Jugend am Werk ist auch ein Träger in Deutschlandsberg, der einfach eine gute Kooperation mit uns hat, aber jetzt auch Multiplikatorinnen-Schulungen. Also wenn jetzt sich zum Beispiel irgendwie jemand melden würde und sagen würde aus dem Lehrerteam, sie hätten da gerne eine Schulung dazu oder jemand hat aus irgendeinem Grund eine Jugendgruppe immer wieder mal, sei das zum Beispiel Feuerwehr oder Landjugend etc. Also dort bieten wir unsere Workshops immer kostenlos an. Das ist mir besonders wichtig, dass die kostenlos sind, weil einfach ich nicht von dem Wissen, das ich in meinen Fortbildungen und durch meine tägliche Arbeit sammle, selbst davon profitieren will nur, sondern das weitergeben will, weil was nützt es mir als Fachstelle, wenn ich es nicht nach außen tragen kann. Und wir haben das zu ganz unterschiedlichen Themen. Ein großer Schwerpunkt ist bei uns Suchtprävention, also zum Thema Sucht, Suchtprävention, Suchtentstehung, Alkohol, illegalisierte Substanzen etc., das machen wir ganz, ganz viel. Da bekommen wir auch vom Gesundheitsfonds Steiermark eine Förderung extra dafür, dass wir in diesem Bereich arbeiten. Wir bieten aber auch für jedes Thema, das in irgendeiner Art und Weise interessant ist für die Menschen oder gerade relevant ist vielleicht an Institutionen, Workshops an, sei es Mobbing, Rassismus. Jetzt haben wir Mental Health ganz viel gemacht oder so Ressourcentraining. Wir haben auch einen Workshop zum Thema Finanzkompetenz, also was kostet die Welt, nennt sich das, weil das sind im Endeffekt genau diese Themen, die junge Menschen in ihrer Schulausbildung nicht lernen, aber brauchen, wenn sie dann ausziehen. Also keiner von meinen Jugendlichen kann eine Haushaltsversicherung anmelden. Die wissen auch gar nicht, dass das verpflichtend eigentlich ist. Ja? Keiner kann von denen eine Einkommenssteuererklärung machen. Und das ist genau das, wo ich ansetzen will und sage, okay, passt, es ist zwar schön, dass ihr eure Fächer habt und es ist auch schön, dass ihr oft eine gesunde Ernährung oder irgendwie soziales Lernen haben, aber wie sie dazu einrutschen, dass sie zum Beispiel problematisch Alkohol konsumieren, das erklärt ihnen sonst keiner. Und deswegen probieren das wir eben, so gut es geht, abzudecken. Wie oft es tatsächlich vorkommt, ist immer unterschiedlich, je nach Anfrage.
Mhm.
2024 haben wir 56 Workshops gehabt mit 1043 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Das ist schon eine mächtige Zahl.
Genau. Also es ist schon ein sehr großer Bereich von dem, was wir eigentlich tun. Und es steigert sich auch, weil einfach das natürlich bekannt ist, wenn Jugendliche oder Schüler, Schülerinnen sagen, das war so cool, mit denen können wir die noch einmal holen zu einem anderen Thema, Safer Internet zum Beispiel, dann sind wir da.
ich denke dann zwischendurch auch immer, vieles davon, das lernt man doch zu Hause. Das kriegt man da daheim mit. Gell? Ist ja nicht so. Mm-mm. Es ist, also ganz ehrlich, Finanzbildung, ich habe daheim auch nicht mitgekriegt. Und habe mir als Jugendliche sehr gehört, ja, mit meinem Lehrgeld und hin und her und bin auch ganz schön eingefahren, weil es einfach nicht erklärt gekriegt habe, worauf ich achten muss, weil das bei uns daheim nicht gelebt worden ist. Es ist keine Zeit gewesen dafür, das vermittelt zu kriegen. Oder andere Themen auch, das ist, also alles deckt man zu Hause nicht ab. Alles können nicht Eltern machen und alles kann nicht die Schule machen. Das sind dann immer genau diese zwei Punkte, wo Familien sagen, auch das kann in der Schule gemacht, die Schule sagt, das muss aber die Familie auch machen.
Genau.
Wo jetzt? Und darum ist es wichtig, dass es so Einrichtungen gibt wie euch, aber ihr seid so das Bindeglied zwischendrin, die sich genau nämlich nur um das kümmern, wo die anderen auslassen oder wo einfach keine Zeit ist oder es nicht im System vorgesehen ist, es zu tun.
Genau.
Und die Ressource nicht da ist.
Richtig, das ist es. Und das Problem auch heutzutage ist natürlich, Eltern müssen in den heutigen Jahren einfach viel mehr arbeiten, als es vielleicht in meiner Generation zum Beispiel noch üblich war. Wir haben ganz viele Jugendliche, die ihre Eltern wirklich erst kurz vorm Schlafen gehen sehen und in der Früh zum Beispiel allein aufstehen und in die Schule fahren, weil es einfach nicht mehr anders möglich ist. Es gibt aber halt auch einfach Themen oder Erfahrungen, die man nicht mit Eltern besprechen möchte. Also wir haben mal ganz lange Workshops zum Thema sexuelle Bildung gemacht, wo man sich einfach hinsetzt und mit den Jugendlichen wirklich speziell redet. Was habe ich für Genitalien? Was kann ich damit tun? Wie wird jemand schwanger? Wie verhüte ich etc.? Und das ist dann natürlich, das sind ja Themen, wo man das vielleicht einfach unangenehm ist, wenn ich das mit dem Papa oder der Mama besprechen muss, was viel cooler ist, wenn sie jetzt da Tätowierte mit grünen Haaren hinsetzt und mir erklärt, auf was ich jetzt hygienisch zum Beispiel zum Achten habe, als wenn ich jetzt dieses peinliche Gespräch habe, wo die Mama mir sagt, ich muss jetzt da die Pille nehmen und ich muss ein Kondom benutzen, weil sonst kommen Babys. Ja. Das wissen Jugendliche schon. Mhm. Aber wie genau das entsteht, warum hat jetzt jemand eine Menstruation, welche Krankheiten gibt's? Was für verschiedene Verhütungsmittel gibt, das wissen sie nicht. Und das ist eben ganz oft, ist diese Scham und dieses, okay, ich möchte auch jetzt einfach einmal mit wem Außenstehenden reden, der mich quasi nicht dafür verurteilt, wenn ich jetzt eine blöde Frage stelle. Und das ist natürlich auch super. Dann kommen die Jugendlichen mit Fragen, wo wir uns oft denken, ja, eigentlich eh klar, ne? Bei wem sollen sie die Frage sonst stellen?
Mhm. YouTube oder Google. Und das ist nicht gut.
Nein, ja voll, nein, ich habe schmunzeln müssen, weil, ich meine, eine taffe Antwort, ja, stimmt eigentlich, kann ich alles googeln oder mit irgendeiner KI mittlerweile abfragen.
Ja, und ich glaube das schon, dass viele machen.
Ja, sicher.
Oder auch vielleicht dann gesagt kriegen, ja, dann schau halt nach, lies halt nach.
Genau, aber da fehlt mir die persönliche Sicherheit, der persönliche Bezug und die Beziehung.
Ja, genau.
Zu der Person. Und das ist eben das, Streetwork ist eigentlich, ich meine, Sozialarbeit hin und her, aber in Wirklichkeit sind wir Bezugspersonen. Wir bieten Beziehung an, wir bieten vor allem konstante Beziehung an. Und wir sind ja da, wenn Jugendliche und junge Menschen uns Dinge erzählen, die vielleicht nicht so angenehm sind und wo jetzt vielleicht Angehörige, Freunde, Freundinnen, die Schule sie dafür ein bisschen stigmatisieren würden oder sie dann anders sehen würden. Und bei uns sind sie sich sicher, egal was passiert, mein Mantra ist, ich achte dich als Person, ich muss aber nicht jede Tat von dir achten. Das heißt, du kannst echt was Geschissenes tun auf Deutsch, aber das ändert nichts an deinem Wert und es wird dann nichts dran ändern. Und das ist das, warum viele junge Menschen zu uns kommen und wirklich auch auspacken können, weil sie wissen, egal was ich jetzt vor den Streetworkerinnen sage, es passiert mir nichts.
Und das muss man mal schaffen, dass euch so vertraut wird auch und dass die jungen Menschen zu euch kommen. Das ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles.
Das Gute ist, um es ein bisschen wieder auf die Basis von Streetwork zurückzubringen, so eine Schleife zu finden. Wir arbeiten nach 5 Grundprinzipien, die uns das Ganze eigentlich ein bisschen einfacher machen. Wir arbeiten freiwillig, das bedeutet, es gibt bei uns nie einen Zwangskontext, es gibt keine Weisungen, sie entscheiden immer selber, ob sie kommen. Wir arbeiten kostenlos, das heißt, es ist für jeden auch gratis, was wir tun. Das heißt, egal wie viel Geld ich habe, ich kann immer teilnehmen. Wir arbeiten mobil, das ist das, was ich eingangs einmal kurz gesagt habe. Keiner muss jetzt da zu uns kommen, sondern wir kommen auch, wenn es heißt, wir fahren nach Pitschgau, dann fahren wir dorthin und dann treffen uns dort am Sportplatz. Ja, das ist für uns kein Problem. Wir arbeiten anonym, das ist für viele junge Menschen ganz wichtig, dass sie keine Daten hergeben müssen, dass sie nirgendwo gespeichert sind. Und das Wichtigste ist, wir arbeiten verschwiegen. Das heißt, wir haben eine Verschwiegenheitspflicht, ähnlich wie jetzt der Arzt oder Ärztin oder Psychotherapeutin oder Psychotherapeut. Es gibt nur ganz winzige Ausnahmen, wo wir nicht schweigen dürfen. Aber ansonsten sind wir sogar gegenüber der Polizei und dem Gericht verschwiegen. Das heißt, wenn man zu uns kommt, man kann sich zu 100% sicher sein, dass diese Dinge komplett vertraulich behandelt werden und dass das außer im Team bei uns natürlich niemand sonst erfahrt. Und das ist wirklich eine Erleichterung für viele junge Menschen, sagen zu können, okay, ich kann über Dinge reden, die jetzt vielleicht nicht angenehm sind, manchmal sogar illegal, aber ich habe da jemanden, der mir zuhört, und wenn das, mir das irgendwie auf der Seele drückt, dann gibt es einen Ort einfach, wo ich das rauslassen kann und wo ich das einfach besprechen kann und nach Lösungen oder auch nur nach Erleichterung quasi streben kann.
Mhm. Mir fällt dann immer also die eigene Jugend ein und wie schön die Zeit auch war, aber auch wie anstrengend das alles ist, diese Jahre. Boah, mit was man sich alles quält und mit welchen Gedanken man sich so allein fühlt auch. Und das schwingt schon mit. Es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es war keine Happy-Peppy-Zeit. Es waren natürlich viele positive Sachen auch. Aber ich habe, also Jugend hat für mich, war anstrengend.
Also für mich auch. Also wenn ich mir nur nachdenke, ich habe da Zeit gehabt, da war ich so 13, 14, 15 in dem Dreh, gerade entdeckt, also nur für den Kontext, ich bin lesbisch, ich stehe voll dazu, das ist für mich überhaupt kein Thema, das jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, was Besonderes ist, aber gerade damals, ja, war das für mich ein Thema, das war boom, es war ein Achterbahn-Gefühlschaos mit Wirbelwind im Kopf, ich habe hinten und vorne nicht mehr gewusst, wohin mit mir, und mir hätte es damals natürlich extrem geholfen, mit jemandem zu reden, der komplett außerhalb von der ganzen Geschichte ist. Deswegen ist es auch jetzt ein Arbeitsschwerpunkt tatsächlich bei uns, also Gender und Sexualität, Diversität, ist bei uns ein riesiges Thema, einfach weil es für mich wertvoll ist, einen Safe Space quasi zu haben, etwas, wo junge Menschen hinkommen können und so akzeptiert werden, wie sie sind, und auch zu sehen, okay, das ist kein großes Drama jetzt da, auch wenn es jetzt vielleicht familiär oder im Freundeskreis dazu gemacht wird, ist das einfach nur was Menschliches, und ich kann da mal meine Gedanken ordnen und dann mal schauen, okay, wie kann ich zum Beispiel Coming Out überhaupt angehen? Also viele machen sich da ja im Vorabschluss so eine Panik, das ist, ja.
Und jetzt überlege ich mir auch so, gibt es Gemeinden, die an euch herantreten und sagen, hey, was kann man machen bei uns? Wir haben so das Gefühl, uns fällt der Draht zu den Jugendlichen, oder wir haben da irgendwie eine Gruppe, die auffällt, oder wir wissen nicht, wie wir da umgehen sollen. Wir kriegen Beschwerden, oder es sind so viele Fragezeichen im Raum. Hey, kannst du nicht kommen, oder wie machen wir das? Was sollen wir denn tun?
Gibt es tatsächlich einige Gemeinden, die das immer wieder machen, also die uns informieren, entweder telefonisch oder per Mail, so quasi, hey, da ist so eine Jugendgruppe, die machen eben so ein bisschen Unruhe, und ich finde das auch schön, weil das ist oft der erste Schritt, weil natürlich Erwachsene immer dazu tendieren, die Polizei überall hinzurufen, versuchen manche Gemeinden das wirklich zu klären, indem sie sagen, könnt ihr dorthin schauen und vielleicht einfach in den Austausch kommen und schauen, dass da mehr Rücksicht untereinander herrscht. Also wir haben da schon so ein paar Gemeinden, von denen das immer und immer wieder vorkommt. Und bei ein paar könnte man natürlich uns mal wieder vorstellen und so quasi wieder ein bisschen uns ins Leben rufen, weil da ist einfach vielleicht die Berührung, weil sie ein bisschen weiter weg von Deutschlandsberg, vom Zentrum jetzt quasi, von der Stadtgemeinde sind. Aber prinzipiell bin ich da wirklich durchaus immer positiv mit den Gemeinden im Austausch geblieben, wenn irgendwo ein Jugendthema war, dass sie gewusst haben, okay, wir haben da im Bezirk quasi eine Fachstelle dafür, und an die wenden wir uns.
Dass es eben jetzt diese Einsparungen, diesen Sparstift gibt, gell? Über all das, was wir gerade geredet haben, das so wichtig ist für uns alle, für die Familien, für die Schulen, für die Firmen, die Lehrlinge haben, für jede Gemeinde, für alle ist es so wichtig, dass soziale Arbeit geleistet wird und dass jemand da ist, so wie ihr. Und dann sagt das Land Steiermark, also wenn wir jetzt was sparen müssen bei uns im Bundesland, aber dann schauen wir jetzt einmal, dass wir gleich mal dort ein bisschen Geld wegziehen. Das ist jetzt, ich rede so salopp daher, aber so kommt es mir oft so vor, wie gespürst du das? Ich rede jetzt über deine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema und auch deine professionelle Meinung dazu. Wie geht es dir gerade um mit dieser Sparsituation, die angedroht ist oder gesagt wird, dass sie kommt? Wie realistisch ist es? Was tut ihr auch gerade? Was macht euch ein Team da gerade dafür? Wie wehrt ihr euch? Was tut ihr? Wie geht es euch und auch euren Klienten, Klientinnen und den Jugendlichen, die das mitkriegen? Bocken wir es aus. Komm, reiß mal auf. Jetzt nehmen wir zuerst vielleicht noch einen Schluck.
Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, sehr schwierig, meine professionelle Meinung von meiner persönlichen zu trennen. Also es ist so, Freitag, der 13. Juni, war tatsächlich ein sehr schwarzer Tag für uns, weil wir per Mail die Information bekommen haben, dass unsere Fördermittel vom Land drastisch gekürzt werden. Soziale Projekte, viele soziale Projekte, ich möchte jetzt nicht sagen alle, aber die meisten sozialen Projekte sind angewiesen auf Förderungen aus irgendeinem Topf. Streetwork im Speziellen ist angewiesen auf zwei Fördertöpfe. Das ist zum einen der Gesundheitsfonds Steiermark, die eine Personalkostenfinanzierung oder Förderung uns immer jährlich zuschießen quasi. Und früher waren wir dann noch mit dem Sozialhilfeverband im Austausch. Das war damals, haben alle 15 Gemeinden aus dem Bezirk Deutschlandsberg eingezahlt. Und der Sozialhilfeverband hatte die Möglichkeit, das Geld eben zu vergeben an soziale Projekte, worunter Streetwork war. Der Sozialhilfeverband oder die Sozialhilfeverbände in der ganzen Steiermark sind aufgelöst worden. Und so ist das Ganze zur Abteilung 11 des Landes Steiermark gekommen. Und schon da mussten wir leider eine Einsparung von, ich sage jetzt mal, einem Viertel circa einbüßen. Weil unser Träger dann noch gesagt hat, unser Träger ist Sozialpunkt Süd, ehemals Sozialverein Schilcherland, ehemals Sozialverein Deutschlandsberg, nur damit, das ist den meisten nämlich noch ein Begriff, jetzt ist es Sozialpunkt Süd, gesagt hat, na, Streetwork an sich ist so wichtig, wir finanzieren das aus Eigenmitteln weiter, auch wenn das quasi wirklich jedes Jahr rote Zahlen schreibt und wir kürzen auch nicht jetzt irgendwie Mitarbeiterinnenstunden, weil tatsächlich werden diese Stunden, die wir haben, auch gebraucht. Für den Kontext, wir haben 2x 32 und 1x 15 Stunden. Das heißt, wir sind ein Team aus 3 Köpfen, ist aber auch notwendig, weil wenn eine Person wegfällt, aufgrund von Urlaub, Krankheit etc., steht man sonst alleine da. Und gerade in der sozialen Arbeit braucht man oft das Vier-Augen-Prinzip. Am Freitag, dem 13. Juni, war es so, wir haben fürs erste Halbjahr ganz normal unsere Förderungen bekommen, aufgrund des Regierungswechsels eben nur für ein Halbjahr, weil man gewusst hat, okay, das muss dann alles eben neu ausgerollt werden. Wir haben dann fürs zweite Halbjahr unsere Summe beantragt, wie immer, und waren eigentlich guter Dinge, weil wir gedacht haben, okay, diese angedrohte Sparmaßnahme wird, wenn man sich eben den Stand dieser Parteipolitik anschaut, vielleicht eher Migrationsprojekte oder Inklusionsprojekte treffen. Dem war aber nicht so. Das hat ganz viele Projekte getroffen, die wirklich an der Basis arbeiten und wo auch, salopp gesagt, Österreicher und Österreicherinnen dran teilnehmen. Für mich ist Staatsangehörigkeit sowieso etwas, was überhaupt keinen Ausschlag dafür hat, ob ich jetzt da soziale Arbeit mache oder nicht. Das bedeutet, dass es bei uns nicht nur trauriges Gerede, nicht nur böses Gerede, sondern traurige Wahrheit mittlerweile ist, dass wir einfach Streetwork nicht mehr so weiterführen können, weil rund 80% unserer Förderungen gekürzt worden ist. Also von 100% auf 20% gekürzt worden ist. Und das ist ein Einschnitt, ein so massiver finanzieller Einschnitt, dass wir das nicht fortführen können. Also mit dem Betrag, wir haben jetzt da, ich glaube, ich darf das sagen, ich hoffe, mein Chef hat jetzt nichts dagegen, 10.000 Euro für ein halbes Jahr bekommen. Mit 10.000 Euro schaffe ich es nicht einmal 2 Monate, meine Mitarbeiterinnen zu finanzieren. Das geht nicht. Das heißt, wir können auch nicht das Geld irgendwo herzaubern. Ich kann auch nicht meinem Träger, der gemeinnütziger Träger ist, der keine Überschüsse haben darf, ja, keine Gewinne erzielen darf, der kann ja auch nicht von irgendwoher das Geld nehmen. Und ich kann jetzt auch nicht anfangen, irgendwo Spenden zu lukrieren, weil das auch wieder nur eine prekäre Finanzierungssituation ist. Das heißt, nach jetzigem Stand sollte sich da nicht irgendwo was ändern oder plötzlich ein Finanzier von irgendwo einspringen, wird das Projekt Streetwork nach 11 Jahren geschlossen. Und das ist etwas, was mich beruflich, also in professioneller Sicht, als auch in persönlicher Sicht wirklich unfassbar wütend macht, weil ich mich einfach frage, wie kann man? Wie kann man ein Land regieren oder nur ein Bundesland regieren und Dinge streichen, die wirklich der untersten Schicht von Menschen helfen soll, wieder irgendwie sich einzugliedern oder zumindest ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Wie kann man hergehen und den Sparstift ohne ersichtlichen Grund, also ohne, dass es eine Rechtfertigung dafür passiert, ohne dass es irgendwelche Kriterien gibt, warum genau diese Projekte um so und so viel Prozent gestrichen worden sind, wie kann man hergehen und sagen, okay, passt, ja, wir sagen euch jetzt 2 Wochen im Vorhinein, weil das Ganze gilt ja ab 1. Juli, also ab dem Tag der Podcast-Aufnahme, ne?
Oh mein Gott.
Wie kann man da einfach hergehen und sagen, ja, jetzt müsst ihr halt schauen, woher ihr das restliche Geld kriegt. Also das ist einfach etwas, was für mich völlig auf, also das ist, ich bin einfach baff. Es ist mir sehr schwer gefallen, die richtigen Worte dafür zu verwenden. Ich bin durch verschiedene Phasen der Trauer, glaube ich, mittlerweile schon durchgestampft und bin jetzt bei Wut angekommen und dort verharre ich sehr gerne, weil alles das, wofür wir unser Herzblut opfern, wofür wir wirklich Überstunden machen, wo wir teilweise Dienste haben, weil es einfach nicht anders geht, weil auch suizidale Person reinkommt und sagt, mir geht's so schlecht, ich bin in einer akuten Krise, da kann ich nicht sagen, du, meine 10 Stunden habe ich gearbeitet, ich gehe jetzt nach Hause, ja, geh du irgendwo anders hin. Das gibt's nicht. Wir sind der Ansprechpartner. Wenn ich da länger bleibe und da arbeite dafür, und dann geht einfach eine Regierung her, die keine Berührungspunkte mit dieser Arbeit hat und kürzt das. Das ist für mich einfach völlig unverständlich. Also das ist, ich sage immer gern, wo weniger Hilfe ist, ist mehr Leiden. Und natürlich hoffe ich aus tiefstem Herzen darauf, dass es irgendwie eine Bewegung gibt, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Ganze weiter zu finanzieren. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es das nicht mehr gibt, dann hoffe ich, dass in den nächsten Jahren das ganze System so sehr zu wackeln anfängt, dass man da wirklich auch ein Aufwachen innerhalb der Gesellschaft hat. Weil Fakt ist, dass diese Regierung aus einer demokratischen Wahl entstanden ist und diese Änderungen auch im Regierungsplan oder in diesem Regierungsvorschlag im Parteiprogramm quasi enthalten war. Also jeder, der sich damit wirklich kritisch auseinandersetzt, hat gewusst, das passiert. Und jetzt das Entrüsten, ja, das habe ich ja nicht gewusst. Wir haben ja ganz oft auch leider genau diese Wähler und Wählerinnen unter unseren Klientinnen und Klienten, die sich selber dadurch ins Bein schneiden. Einfach weil man verlernt hat, in unserer Gesellschaft kritisch Dinge zu hinterfragen und gesellschaftspolitisch einfach so weit zu agieren, dass Menschenleid zu verringern, mir immer mehr wert sein sollte als mein persönlicher Reichtum in irgendeiner Art und Weise. Genau. Und jetzt ist es eben so, dass meine Kolleginnen mit unseren Klientinnen und Klienten gerade auf einer Demo mitmarschieren, hoffen, dass das etwas ändert. Wir mussten das Ganze auch schon medial bzw. über Social Media veröffentlichen, natürlich, weil ich einfach nicht die Chance habe, das jeder Klientin, jedem Klienten persönlich zu sagen. Es ist ja der Zeitraum nur ungewiss, wie lange es uns geben wird. Es wird längstens der 31.12. sein, wo wir, wie weit wir unser Projekt noch offen halten können. Es geht aber die Tendenz einfach zu früher, weil logischerweise mein Träger jetzt auch nicht sagen kann, ja, er finanziert uns jetzt einfach weiter, egal ob es Geld gibt oder nicht. Und wir müssen einfach der Realität ins Auge schauen, dass wir bei manchen oder bei der Vielzahl unserer jungen Personen, die bei uns angebunden sind, das nicht in 2 Wochen abgeschlossen haben. Das heißt, wir schauen jetzt wirklich, dass wir langsam alle dorthin führen, dass wir ihnen sie weitervermitteln, dass man ihnen Nummern gibt, etc. Ja.
Ich sage es ja mal, es hilft ja gar nicht, irgendwie Schuld zuzuschieben, obwohl die Verantwortung natürlich bei denen liegt, die Wahl getroffen haben und die sich dafür entschieden haben, so zu wählen, weil das sagen wir den Salat, ne?
Genau.
Ich denke mir da, welche Wertigkeit hat ein Mensch? In welchem Stadium ist ein Mensch mehr wert? Oder in welcher Phase des Lebens ist ein Mensch mehr wert? Und wann dann nicht mehr so viel? Ne? Also kleine Kinder sind anscheinend noch was wert, aber sobald sie dann irgendwie entgleiten, nicht mit der Norm schwimmen, wenn die ersten Probleme auftreten, das zeigt irgendwie so, dass so junge Menschen an Scheiß wert sind.
Ja, das stimmt.
Dass das nichts wert ist, was junge Menschen sind. Und also da kriege ich echt einen engen Hals, wenn man denkt, boah, wenn ich jugendlich wäre, mir würde das so verletzen, zu wissen, alle, die was zum Sagen haben in der Steiermark, scheißen auf mich. Entschuldigung, dass ich das jetzt also irgendwie so, dass das so rauskommt. Weil das echt, also das ist, eigentlich muss das ganz schlimm sein.
Ja, es ist so, also wir sind auch nach wie vor einer der wenigen Bezirke. Wir waren eine Zeit lang sogar der einzige Bezirk, der kein Angebot der offenen Jugendarbeit hat, also kein Jugendzentrum. In jedem anderen steirischen Bezirk war das Usus, dass es teilweise mehrere Jugendzentren gibt. Wir haben das nie gehabt in Deutschlandsberg. Das heißt, mit dem Wegfall von uns fällt wirklich die einzige Möglichkeit von offener Jugendarbeit für Jugendliche und junge Menschen weg. Das ist dann einfach ausradiert. Und es gibt nichts. Also ich sage das nicht irgendwie, um das Projekt Streetwork in ein gutes Licht zu rücken oder so. Das ist mir alles wurscht. Weil
es betrifft ja mehrere Institutionen. Ist ja nicht
genau,
so, ne?
Genau. Aber besonders im Bezirk Deutschlandsberg gibt es dann halt einfach auch nichts mehr, was diese Arbeit leisten kann. Weil wir müssen überall einen Termin ausmachen. Wir müssen überall irgendwelche bestimmten Voraussetzungen erfüllen, dass ich eine Leistung kriege. Wir müssen überall irgendwie in ein Gebäude eingehen und mich dann da auf einen Schreibtisch setzen und die andere Person sitzt gegenüber. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und einfach mal nur mich auskotzen. Ja, das geht nicht. Und das ist ja genau das, was ganz viele Menschen aber brauchen. Im Vorhinein sich vielleicht schon 3-4 Mal auskotzen, weil wenn sie das nicht tun, dann brennt der Hut, weil dann fressen sie es in sie ein. Und das fällt halt alles weg. Also diese Anlaufstelle für junge Menschen im Bezirk Deutschlandsberg fällt einfach ersatzlos weg. Und ich weiß nicht, ob sich da jede Person so bewusst ist, was das bedeutet.
Ich glaube das nämlich nicht. Dadurch, dass diese Arbeit oft so still ist, werden sie jetzt auch viele denken, naja, wird nicht so viel Arbeit gewesen sein, hat mir nie was gehört von einer. Ne? Nicht mal bös gemeint.
Na, das ist so, wie wenn ich, wie soll ich sagen, eine Firma kann nur so viele Aufträge haben, wenn sie von außen nicht irgendwie schick hergerichtet ist, weil die nie wissen, dass in einem Gebäude eine Firma drinnen ist. Ja? Mhm. Also das ist so ein bisschen, das ist ja das, warum ich jede Chance der Öffentlichkeit Arbeit bis jetzt genutzt habe, warum es mir taugt, wenn Leute von sich aus kommen und sagen, hey Mami, würde das interessieren, was tust du da eigentlich? Weil natürlich in den Köpfen ist, ja, die geht da spazieren mit ihrem Hund ein bisschen und tut halt ein bisschen quatschen und dafür kriegt sie ja so viel Geld. Viel glauben auch, also wirklich, kommen her und fragen, machst du das ehrenamtlich? Und ich denke mir, das zeigt ja schon den Stellenwert von sozialer Arbeit in unserer Gesellschaft. Die Frage, machst du das ehrenamtlich, ist natürlich immer lieb gemeint, aber die Leute verstehen nicht, was dahinter steckt, dass wir mit Fällen zu tun haben, wo wir wirklich teilweise aufpassen müssen, wenn wir nicht wissen, gibt es die Person nächste Woche nur, weil es der akut so schlecht geht, wo wir schauen müssen, wie können wir das jetzt da um 22 Uhr am Abend versorgen, ganz egal, ob ich gern nach Hause möchte und mir jetzt auf die Couch schauen möchte, weil mein Tag hat schon um, was nicht, 8 Uhr gestartet. Also da habe ich keine Stempeluhren, wo ich jede Minute, die ich weniger Pause mache, dazu gerechnet kriege oder wo irgendwer schaut, dass ich dreimal am Tag warme oder generell eine Mahlzeit habe. Weil soziale Arbeit ist flexibel, das heißt, es gibt Tage, da sitze ich im Büro und denke mir, klar, heute ist so schön, ja, heute tue mal gemütlich dokumentieren und vielleicht ein bisschen tratschen, aber dann gibt es Tage, wo 3, 4 Leute einfach kommen und man sieht, okay, die brauchen wirklich Hilfe dringend und wo es dann nicht mehr um das eigene Wohlbefinden geht, sondern einfach, wo das Ziel der Arbeit ist, flexibel und niederschwellig so gut wie möglich zu helfen. Und was man dafür eigentlich aufgibt und dass ich da nicht eben pünktlich aussehen kann oder dass da nicht jede Minute immer so ganz genau ist, das sehen halt die wenigsten. Und dass das vor allem emotionale Arbeit ist, die extrem auf die eigene Psyche geht, extrem auf das eigene Beziehungskontingent, Glas quasi. Ich sag immer, das ist im Beziehungssein ist wie so eine große Wasserflasche. Wenn ich den ganzen Tag ständig mit Menschen in Beziehung bin, ich rede mit denen, ich höre mir das an und ich komme am Ende des Tages heim, muss ich immer nur schauen, dass ich genug Wasser in meinem Glas habe, dass ich auch noch mit meinem privaten Geschichten zurechtkommen. Und es gibt einfach Tage, da ist es nicht. Ja, da kommt man nach Hause und denkt sich, wenn mich heute noch ein Mensch anspricht, dann flippe ich, glaube ich, aus. Und dass das einfach emotional viel anstrengender ist, das sieht man nicht. Alles, was emotional ist, genauso wie psychische Gesundheit, ist einfach von außen nicht betrachtbar und deswegen für Menschen oder für viele Menschen einfach so unbegreifbar. Mhm. Und da hat man halt keine Berührungspunkte. Deswegen lade ich auch so gern Leute ein und sage, kommt einen Tag einfach bei mir vorbei. Es ist überhaupt kein Stress für die Klientinnen und Klienten. Seid dabei, schaut euch das an, schaut, was wir tun, redet selber mit den betroffenen Leuten und ihr werdet es ganz schnell merken, das ist weitaus mehr als ein bisschen spazieren gehen und ein bisschen quatschen.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Und wenn du redest von betroffenen Leuten, das sind aus allen Familien, egal welche soziale Schicht,
ja,
dass jetzt auch nicht irgendwie ein paar sich denken, ja, das ist jetzt so die, ja, halt die ganz, ganz schwierigen Familien, wo ja niemand sich kümmert oder so. Nein, ist das nicht, gell?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist ganz klassisch, das Stigma da, das sind schwierige Fälle oder Leute, die Drogen konsumieren. Überhaupt nicht. Also wir haben aus jeder gesellschaftlichen Schicht, aus jeder Gemeinde, egal ob Mietwohnung, obdachlos oder fettes Einfamilienhaus, egal ob daheim zwar neue Mercedes stehen oder sie nur mit dem Fahrrad fahren, wir haben alles. Wir haben jede Person. Soziale Vernachlässigung, soziales Leid hat nichts mit der Einkommenssituation zu tun.
Mhm. Puh, ja, und jetzt die, meine eigenen Emotionen auch ein bisschen wieder. Auch an mein Wasserglas denken. Ich nehme jetzt einen Schluck. Und jetzt aber auch bei dem ganzen Wälzen von Dramatik und Problemen, die es gibt, was könnt ihr aktuell tun? Weil irgendwie mag man ja auch Handlungen setzen. Was könnt ihr tun, ihr als Team? Was können Menschen tun, die das jetzt auch hören? Mhm. Was können wir als Gesellschaft tun? Was können wir in der aktuellen Situation, wie sie ist, gibt es was zu tun eigentlich?
Ich denke mir, wenn man das Gefühl hat, hey, das ist was Sinnvolles und es wäre eigentlich cool, dass es weiter besteht, dass man das einfach in irgendeiner Art und Weise weitertragt. Ja? Also wir haben ganz viele Menschen schon erreicht, die gesagt haben, boah, Nadja, ich würde gerne eine Petition starten oder ich würde gerne, weiß ich nicht, das irgendwie mit anderen Leuten noch besprechen. Und ich sage da einfach, bitte, wenn ihr das wollt, also wenn ihr das Gefühl habt und auch das Herz und die Zeit habt, das in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, dann bitte tut's das. Egal, ob ihr das eurer Gemeinde sagt, ob ihr da wirklich, also ich weiß nicht einmal, ob Unterschriftenlisten im Umlauf sind, weil ich ganz gezielt gesagt habe, ich als Streetwork-Leitung möchte einfach außen vor sein, von mir wird nichts initiiert, sondern ich möchte ja gewissermaßen auch aufzeigen können, hey, schaut her, das will nicht ich, natürlich will ich das, ja, also mein Arbeitsplatz soll gesichert bleiben, aber das wollen vor allem Leute da draußen. Und deswegen sage ich, jede Form der Initiative, jede Form des Sichtbarmachens, des Lautwerdens, des Aufmerksammachens, und wenn es auch nur ist, dass das Facebook-Posting geteilt wird, ist etwas, das uns hilft, dass Menschen begreifen, was wir für Arbeit machen, weil genau das ist unser Problem. Wir sind sehr unsichtbar und im Gegensatz zu wirtschaftlichen Betrieben können wir jetzt keine konkrete Leistung oder kein Ergebnis, besser gesagt, vorweisen. Also ich kann nicht vorweisen, ich habe jetzt so und so viel Ware verkauft oder ich habe das und das hergestellt, sondern bei uns ist einfach der Erfolg im Gefühl der Leute, ja, also zu wissen, wir sind eine fest verankerte Institution und andere Leute setzen sich dafür ein, dass es uns weiterhin gibt, das sind meine Erfolgserlebnisse, die ich nach außen tragen kann. Und das ist das, was, glaube ich, gemacht werden kann. Und wir vom Team haben einfach beschlossen, dass wir, wenn wir wirklich gehen müssen, gehen wir mit erhobenen Hauptes. Also dann ist für mich klar, ich werde bis zum Schluss des Projekts auch wirklich anwesend sein, bis zum letzten Tag. Und wir schmeißen die fetteste Fete, die wir jemals gefeiert haben, weil einfach die Menschen, die wir begleiten durften, das verdient haben, auch gehört, gesehen und geschätzt zu werden in der Gesellschaft. Und ich möchte, dass das einfach so in irgendeiner Art und Weise weitergetragen wird, diese Mentalität, die wir bieten. Ja, wir sind Steh-auf-Manschgirl, wir sind sehr taffe Frauen in dieser Runde, also im Streetwork, im Team. Und wenn wir gehen, dann nur mit erhobenem Haupt, weil wir lassen uns von niemandem unterkriegen, auch nicht von einer Landesregierung.
Also alle, die das hören, schaut auf all die Kanäle, die Streetwork Deutschlandsberg hat, Facebook, Instagram, alles, was es gibt. Schreibt es dort rein, teilt diese Informationen auch, dass man unterstützt. Seid sensibel, hört euch ein bisschen um, wo in eurer Gemeinde die Streetworker und Streetworkerinnen vielleicht eh schon unterwegs waren. Weil ihr so ein breites Potpourri an Sachen habt, wo ihr tätig seid und Fragen beantwortet und da seid. Also ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Ohren aufsperren, Augen aufsperren, Herz aufmachen. Du hast von deinem gefüllten Wasserglas gesprochen, gell? Nadja, jetzt mal ganz was anderes. Du hast zwei Hunde, die immer dabei sind bei der Arbeit.
Absolut.
Du, und jetzt sagen wir aber auch so, wie füllst du denn dein Glas, oder wenn es dann nervös so voll ist, was brauchst du für deine Psychohygiene? Was tust du, wenn du nicht die Arbeitende und nicht die Bereichsleiterin bist?
Tatsächlich ganz, ganz viel mit Hunden. Das ist einfach ein Teil meines Lebens. Also meine zwei eigenen Burschen sind immer an meiner Seite. Nanook und Tai heißen die zwei. Ist auch absolut klar, ist lustig, wenn ich nicht im Büro bin, fragt keiner nach mir. Ne? Aber wenn die Hunde nicht da sind, hast du sofort, wo sind sie? Immer das Beste. Ich mache nebenbei die Ausbildung zur Problemhundetrainerin. Also schwierige Menschen, schwierige Hunde. Hunde sind in vielen Sachen leider tatsächlich ein bisschen ehrlicher, also reagieren natürlich instinktiv. Und ich bin einfach ein kreativer Freigeist. Ja. Also ich brauche das, sei es jetzt da Musik, Kunst, Serien in irgendeiner Art und Weise, Fotografie. Ich brauche das einfach, auch tätig zu werden. Ich bin jetzt nicht so der ruhige Mensch. Ich würde mir jetzt nicht so als, ich sage jetzt mal, ich würde mir jetzt nicht betiteln, dass ich jetzt daheim auf der Couch liege und einmal zwei Tage lang nichts tun und wellnessen muss. Das ist sicher zwischendurch schön, aber mich findet man meistens in Bewegung in irgendeiner Art und Weise. Also ich bin sprudelig, ich habe Energie, wenn ich mich umgeben kann mit Menschen, sei es meine Familie, sei es meine Freundschaften, meine Freundinnen und Freunde, sei es meine Partnerin in irgendeiner Art und Weise. Ich brauche das, ich brauche Beziehung, um mein Beziehungsglas wieder aufzufüllen, und ich brauche Kreativität, um teilweise den starren Konstrukten, die so eben Gesellschaft und so Anträge etc. Vorgeben, um dem zu entkommen. Und das Wichtigste ist, und das kann ich echt nur jedem ans Herz legen, Psychotherapie selber zu machen, also einfach auch die Möglichkeit zu nutzen, selber mit Leuten zu reden und sein Leben irgendwie zu ordnen, weil es gibt einfach Momente, wo es mir nichts hilft, dass ich professionell in der Arbeit bin und was nicht 50 Leute in 3 Wochen irgendwie gesagt habe, wo es lang geht, weil manchmal steht man einfach selber an und da hilft es immer so ein bisschen so ein Blick von außen. Mhm. Und Wasser. Wasser in meiner Nähe, sei es Fluss, See oder Meer. Also das ist für mich ein absolutes Zauberelixier.
Okay.
Das finde ich ganz. Also ich kann nirgendwo so sehr aufdanken, wie wenn ich an einem See liege, einen Tag lang mit ein bisschen schwimmen oder mit dem Hund irgendwo hinfahre, schwimmen oder am Meer. Ah, da freue ich mich jetzt schon wieder.
Was ist dein Lieblingsort oder überhaupt Lieblingsplatz für Urlaub und zum Auftanken? Gibt es was? Ah, in der Region, im Schilcherland oder überhaupt auch so Land, Bundesland, andere Länder?
Tatsächlich, also mein Lieblingsland an sich, wo ich am liebsten hinfahre, ist Kroatien einfach. Das ist, klingt immer so abgedroschen, aber ich suche mir da immer, jetzt abseits von diesen typischen Touristenspots, suche ich mir immer irgendwie so kleine Ortschaften in der Nähe von einer größeren Stadt, also so 20, 30 Minuten entfernt, irgendwo, wo ich so einen Naturstrand habe und einfach meine Ruhe, wo ich weiß, okay, da begegnen wir jetzt nicht 100.000 österreichische und deutsche Touristinnen und Touristen. Und tatsächlich in Deutschlandsberg bin ich am allerliebsten irgendwo entweder in der Klause oder an der Lassnitz unterwegs. Also es gibt so ein kleines Platzerl, das ist, wenn man die Allee in Deutschlandsberg raufgeht, Richtung Klause, also Richtung Hittelbad auf, vorher bei den Bahnschienen schon rein, da gibt es so ein Bankerl mit so ein bisschen Kies, wo die Lassnitz so leicht entlang fließt und dort könnte ich stundenlang sitzen. Also das liebe ich absolut heiß, das ist mein Place to go, so in der Arbeit, wenn wir dann draußen unterwegs sind und ich einfach mal kurz so 5 Minuten Pause brauche, dann hocke ich mich dorthin. Und das ist dann so, ja, mein schön. Ding.
Boah, jetzt habe ich die eine Hotspots auch noch gekriegt von dir. Ich möchte sowieso also verlinken und alles so in den Shownotes auch reinstellen, was du an Tipps und Infos hast, wo du sagst, hey, schaut euch das einmal an. Oder hört euch das an. Wir haben auch schon eingangs, du hast das Mikrofon noch nicht offen gewesen, haben wir über Podcasts geredet, die du gern hörst da und die ihr kennt oder haben wir uns ausgetauscht, dass du ein paar klasse Tipps für mich schon gehabt, die möchte ich auch gerne reingeben in die Shownotes.
Voll.
Und überhaupt so alles, was dir wichtig erscheint, mit deiner Folge zu verknüpfen, mache ich voll gern.
Oh, voll cool. Ja.
Und du bist du kreativ, hast gesagt, genau. Und auch selber spielst du einige Instrumente. Mhm, hast du gespielt, spielst du immer
genau.
Noch. Du singst auch und so.
Genau.
Hey, gibt es dich mal zu hören irgendwo? Oder ist das jetzt nur ein, du hast gesagt, so ein Hobbybereich nur mehr, aber das glaube ich gar nicht.
Erzähl mal. Also meine Debüts gebe ich ganz gerne immer auf so öffentlichen Festeln irgendwo, wenn Karaoke angesagt ist, da bin ich immer sofort dabei. Cool. Nein, tatsächlich hat es jetzt schon lange nichts mehr von mir gegeben. Also auf meinen privaten Kanälen findet man immer wieder Geschichten von mir, weil ich einfach zwischendurch wieder, wie halt das Leben spielt, gell? Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann musiziert man wieder mehr und dann kommt man wieder rein. Und meistens dann in irgendeiner Form, wenn wir zum Beispiel das Regenbogenfest in Deutschlandsberg haben, also die Pride war heuer das erste Mal.
Ja, 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 ja.
Und da ist dann Karaoke und dann dauert es nicht lange, bis ich auf der Bühne stehe und meistens noch so alibimäßig mit einem Klienten oder einer Klientin gemeinsam etwas singe, aber in Wirklichkeit denke ich mir schon, huh,
das ist meine Bühne.
Da wäre ich gern wieder oben, genau. Und ansonsten findet man mich manchmal bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Also sowas mache ich jetzt nur mehr im Bekanntenkreis. Auf Anfrage schon. Immer wieder. Genau.
Hey Louis, da starten wir mal Anfrage.
Wer Taufe?
Oh, jetzt kriegt er schon Angst,
hallo,
gell?
Hallo.
Beerdigung wäre jetzt nicht so gut, bitte nicht.
Ey, aber Musik begleitet durch alle Lebenslagen, gell?
Ja, also
deswegen auch Beerdigung.
Wahnsinn.
Hey, hallo.
Also Wahnsinn.
Unsere Plots, oder?
Das ist für mich, und auch was Musik ausdrücken kann, das ist für mich, ist das immer so ein Ventil, um Gefühle wieder in Form zu bringen, in Reihe zu bringen oder um einfach zu fühlen, ja, weil ganz oft sind wir in so einem stressigen Alltag und es ist sehr kopflastig auch schon geworden und ich tue mir dann sehr schwer, alle meine Gedanken mit meinen Gefühlen zu verknüpfen und einfach um mich wieder zu gespüren, da braucht man Musik.
Mhm.
Aber leider bin ich ja ein Mensch mit sau vielen Interessen, also Gott müsste mir 48 Stunden Tage geben, dann könnte ich vielleicht alles unter den Hut bringen.
Ach, du, dein Leben ist noch so lang wie 120 Jahre, du bringst noch einiges ein.
Ich hoffe.
Da hat noch einiges Platz, du. Nadja, Musik. Wir hätten was vorbereitet.
Oh ja, ich habe schon gedacht, meine Lieblingslieder. Gell?
Du hast mir Lieblingslieder, du hast uns Lieblingslieder geschickt.
Ja.
Wir haben uns eines ausgesucht.
Oh ja, welches?
Wirst gleich hören.
Okay.
Bist du bereit?
Ja, ich bin sehr bereit.
Okay.
Louis?
Dann machen wir's.
Ja.
Der Wunschsong.
Ich dachte, es wäre einfacher, erwachsen sein ist schwer. Mach oft dieselben Fehler, habe selten draus gelernt. Ich küsse die falschen Leute. Tausendmal das Herz und ich bin viel zu gerne high. Ich bin viel zu gerne high. Ich schau so lange in den Spiegel, bis mir irgendwas nicht passt. Du mit Kollagen und Filter hast danach, dass ich mich hasse. Ich hab Angst, was zu verpassen. So nach Reden in der Nacht und frag mich vielleicht ein bisschen zu oft, was du gerade machst. Ich stolper durch die große weite Welt, ich bin so unsicher. Ich bin noch nicht so gut darin. Ich lebe gerade zum ersten Mal.
nach den Sternen, wenn ich's schaff, dann nimm ich's Glück. Ich liebe meine Freunde, aber schreibe nie zurück. Und ich hab viel zu wenig Zeit, ich hab viel zu wenig Zeit. Mama sagt, ich glaub, ich weiß jetzt, wie das alles funktioniert. Aber ich melde mich, wenn er nicht bei muss, immer noch zuerst bei ihr. Ich hab Angst vor dem Alleinsein, mit der 20 um halb vier und kann dich einfach nicht vergessen. Kommst du heute noch zu mir? Ich stolper durch die große Weile, weil ich bin so unsicher. Ich bin noch nicht so gut darin, ich lebe grad zum ersten Mal. Zum ersten Mal. War vorher nie hier, war gerade erst an. Ich hoffe, ich verstehe.
Gekannt?
Nein.
Wahrscheinlich nicht. Ich liebe dieses Lied, das trifft auch, also meine Lage zwischendurch, wo ich mir denke, okay, Nadja, du bist jetzt 30, du bist jetzt 31 demnächst, aber Ahnung vom Leben, würde mir jetzt nicht behaupten, dass sie eine Ahnung vom Leben hat, und eigentlich ist das ja das Wunderbare, oder?
Mhm. Und andererseits lebt man oft so dahin, als wäre es eine Generalprobe.
Ja.
Dabei ist es nur das eine Leben.
Voll.
Keine Probe für irgendwas, sondern das ist schon jetzt, gell?
Voll.
Danke für diesen Tipp von diesem Lied.
Gerne.
Das wird uns bleiben.
Ja, sicher.
Ich finde es voll schön. Wir haben ganz viel über deine Arbeit erfahren dürfen. Ganz viel von dem, was dich beschäftigt, fachlich, professionell, persönlich. Emotionen haben wir eingebockt gehabt heute auch. Bist du Expertin für Jugendliche und junge Menschen?
Nö.
Jetzt habe ich geglaubt, ja. Ach, nein. Aber es ist so, oder?
Nein, es ist so. Ja, die einzigen Experten und Expertinnen sind auch die jungen Menschen selber.
Ja.
Ich kann nur mein Bestes geben, um da zu sein und irgendwie anzubieten, dass sie von mir Hilfe haben können. Aber ich weiß nicht, wie sie am besten ihr Leben leben. Und das können wir nur gemeinsam herausfinden.
Mhm. So, bevor wir zum Ende kommen von dieser speziellen Folge, die heute ganz, ja, manche werden sich wundern vielleicht, gell? Was, keine Fragen aus dem Schilcherland, was, keine Spiele. Heute legen wir es einmal ganz anders an, weil diese Folge, ich will nicht sagen, dass die anderen Folgen keinen Tiefgang hatten, aber heute ist es einfach so, durch das Thema, das einfach so drüber schwingt und schwebt, dass es so viel zu bedenken gibt, irgendwie möchte ich es einfach auch ohne all diesen anderen Dingen auskommen lassen heute. Ich mag dir einfach zum Schluss nochmal so den Ball nochmal zuschupfen. Was gibt's zu sagen noch? Was magst du unbedingt nach außen bringen? Was soll sich in dieser Folge von Talk Up Hof so ein bisschen verewigen? Wie lange dieser Podcast auch irgendwo in den unendlichen digitalen Weiten zu hören sein wird? Was möchtest du so zum Schluss irgendwie noch so droppen?
Na, ich denke mal, das Internet vergisst nie. Also vielleicht hören das meine Enkelkinder irgendwann.
Oh ja,
das wäre ja cool.
Die Oma! Was? Grüne Rose gehabt, Oma?
Das werde ich, glaube ich, mein Leben lang haben. Also ich komme nicht ohne auffällige Haarfarbe aus. Das bin einfach ich. Aus jetziger Sicht sage ich das. Ich glaube, das Leben wird eh noch ganz andere Dinge mit sich bringen. Aber ja, also ich bin so ein bisschen berühmt dafür, dass ich gerne eine bunte Haarfarbe habe. Nicht, weil ich so ein Paradiesvogel bin, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann sonst das Bunte, was in mir ist, nicht so nach außen tragen.
Total schön. Genau.
Ja.
Aber jetzt, ich bin wieder zwischenrein. Entschuldigung. Jetzt so nochmal in die Stimmung. Was gibt's zu sagen?
Habt euch mehr lieb, ganz ehrlich. Also das ist das, was mir in letzter Zeit auffällt, dass Menschen ganz viel auf ihr eigenes Glück und Reichtum und auf das eigene Selbst bedacht sind. Und das ist viel wichtig. Es ist wichtig, dass man das tut, was sich selbst gut tut. Aber gesamt gesehen sind wir alle nur Menschen. Ja? Es ist keiner von uns irgendwie dort zur Welt gekommen, wo man es sich vielleicht gewünscht hätte. Ja? Weil sonst würde ich, weiß ich nicht, auf irgendeiner Pferderanch vielleicht in Neuseeland oder Australien sitzen. Das wäre so mein persönlicher Traum. Aber wir alle sind einfach so geboren, wie wir sind. Und ich glaube, wenn wir darauf achten, dass es uns allen gemeinsam ein bisschen besser geht, dann geht es jedem Einzelnen auch besser. Das heißt, ich bin immer so der Fan davon, Menschen wirklich mit, ich würde jetzt, also mit Nettigkeit ist fast zu wenig, sondern Menschen einfach mit einer, mit einem Grundvertrauen und mit einer, ein bisschen einer Fürsorge zu begegnen, weil wir wissen nie, was die andere Person für ein Backerl mit sich tragt. Wir wissen nie, was die für Erfahrungen gemacht hat oder was gerade im Leben von einer anderen Person irgendwie vorgeht. Also warum sollte ich nicht irgendwie positiv in die Welt rausgehen und versuchen, dass es uns allen ein bisschen besser geht, wenn es dadurch an mir besser gehen könnte. Wenn wir alle miteinander ein bisschen mehr aufeinander achten, dann sind wir nicht mehr so Einzelkämpfer. Und das ist die Message, die ich einfach gern mitgeben möchte, dass es manchmal ganz gut tut, wenn man über das eigene Tellerchen hinausblickt und sich einen Blick werfen traut in der Welt, die für einen vielleicht nur ein bisschen unbekannt ist, sich einfach mal Dinge anzuschauen, andere Menschen anzuhören, zuzuhören, wirklich auch anzunehmen und wertzuschätzen, weil in Wirklichkeit hilft uns das dann auch, uns besser anzunehmen.
Danke dir. Alle, die zuhören, nehmt das mit, folgt der Nadja Klafzer, wo immer sie auch auftaucht, im Internet oder auch persönlich, was ihr seht. Ja, und tschüss, Papa.
Tschüss.
Ihr Lieben, abonniert den Podcast, damit ihr die kommenden Folgen nicht versäumt. Und falls ihr direkt mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alle notwendigen Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Psst. Hey, und wenn ihr in der Gegend seid, dann schaut's bei uns im Hofladen bei Jasmin Louis vorbei. Bis dahin, alles Gute und habt's euch gern.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.